Ja, lieber Herr Pönnisch, ich weiß erstens gar nicht, wie ich Ihnen danken soll und zweitens weiß ich gar nicht, wo mir der Kopf steht und das passiert relativ selten, muss ich Ihnen sagen. Ich möchte kurz versuchen, da der Vortrag so gedrängt war, im Prinzip braucht man wirklich ein ganzes Semester, um das alles zu verstehen, ich zumindest, möchte Ihnen ganz kurz nochmal die verschiedenen Etappen zurück ins Gedächtnis holen, um die Diskussion zu erleichtern. Herr Pesch hat begonnen mit der Polarisierung des Nachhaltigkeitsdiskurses. Auf der einen Seite die Vorstellung eines grünen Wachstums, Green Economy, Green Growth, und auf der anderen Seite die Wachstumskritiker, grundlegende Wachstumskritiker, zu denen er gehört. Dann hat er im Gros seiner Ausführungen das die Postwachstumsökonomie vorgestellt, und da möchte ich Ihnen nur ein paar Stichworte geben, um Sie, wie gesagt, zu animieren, mit uns zu reden. Wachstumslogik versus Nullsummenlogik. Zweitens, er hat gefragt, wo kommt unser Wohlstand eigentlich her? Ich erinnere Sie an das Beispiel seiner Uhr. Dann hat er Frau Gronemeyer mehrfach zitiert, der Verlust an Daseinsmächtigkeit ganzer Gesellschaften. Dann hat er Resilienz, also Stabilität, als Nachhaltigkeitskonzept dargestellt. Ein weiterer Punkt betraf die Transitionsidee, die Kommune, also kleine Strukturen als Nukleus für Resilienz. Und im letzten Schritt hat er zwei große Konzepte, nämlich das Konzept der Suffizienz und das Konzept der Subsistenz vorgestellt. Und ich resümiere ein Schlagwort, was auch in unserer Presseerklärung war, die Entwicklung des Menschen vom Konsumenten zum Prosumenten. Meine Damen und Herren, Sie haben das Wort, bitte.
Ich wollte Ihnen sehr danken. Ich bin sehr, auch ein bisschen erschlagen und auch ein bisschen inspiriert. Kenne mich in dem Bereich gar nicht so aus und war sehr froh, mal sowas zu hören wie eine, es fühlt sich ein bisschen an wie eine durchdachte Theorie, die von meiner, wie gesagt, laienhaften Perspektive. Und zwar würde ich gerne eine Frage stellen zu diesem Verwandlung zum Prosumenten. Und zwar, was ja uns auch als aktuelle Konsumentinnen und Konsumenten kennzeichnet, ist dieses nicht genug kriegen. Sie haben es angesprochen vorhin, also wenn man irgendwie ein iPhone hat, dann ist irgendwie dieses nicht mehr genug. Man muss das fünfte, sechste, ich weiß gar nicht, welches aktuell ist. Man muss auf jeden Fall das neue iPhone haben und wahrscheinlich dann noch andere Produkte. Wie gehen wir damit um, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo dieses immer mehr vielleicht auch nicht nur von, also ein Kennzeichen der Strukturen ist, sondern auch von uns Menschen, mit Fragezeichen natürlich.
Ich bin Ihnen ebenfalls sehr dankbar für die Logik dessen, was Sie uns vorgetragen haben. Sie haben an einer bestimmten Stelle einen Zeitfaktor von 5 Jahren genannt und wir alle wissen, dass Business as usual durchaus nicht aufhören wird. Wir werden also damit leben, dass der Mainstream dessen, was uns sozusagen fürs Zusammenleben politisch und auch wirtschaftlich vorgeschrieben wird, so bleibt, wie es ist. Sie sagen was von 5 Jahren. Ich habe diese kurze Spanne auch schon einige Male prophetisch in den Mund genommen. Wie lange schätzen Sie die Zeit, bis es zum Chaos kommt?
Ja, Sie haben die Energiewende erwähnt. Und eher mit einem negativen Touch, wenn ich das richtig vernommen habe. Wenn ich jetzt mal von einer Energiewende nicht à la Merkel ausgehe, sondern ich sag mal mehr à la BUND oder so, wo dann auch nicht unbedingt Biomasse extra angebaut wird, sondern nur Abfallbiomasse verwertet wird. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass eben, wenn die Ökonomie insgesamt schrumpft, also auch die Technik und so weiter, dass man vielleicht in 20, 30 Jahren nur noch halb so viel Energie braucht insgesamt und die dann eben möglichst umweltverträglich erzeugt wird, also Photovoltaik, im Bereich des Stroms Photovoltaik und Windkraft überwiegend mit Speichern und so. Was bleibt dann von der Kritik übrig, die Sie da so haben mitschwingen lassen?
Ja, der Punkt, der das Wollen oder die Gier betrifft, der da angesprochen wurde, der bedeutet natürlich, dass ich das Vokabular der Wirtschaftswissenschaften verlassen muss, weil man als Kultursoziologe bessere Begriffsapparate hat, um irgendwie zu beschreiben, was da so an sozialen Dynamiken vor sich geht, die begreifbar auch machen, warum Menschen niemals genug haben. Warum es also so ist, dass es offenbar keine Obergrenze gibt für das, was moderne Konsumentinnen und Konsumenten noch wünschen könnten. Was wir wissen müssen, das haben aber schon viele Soziologen im vorletzten Jahrhundert gesagt, denken wir an Veblen beispielsweise, ist, dass jede Konsumhandlung immer ein Kommunikationsinstrument ist. In einer modernen, säkularisierten, einer metaphysisch obdachlosen Gesellschaft ist der letzte Gott, den wir anbeten, jemand namens Ego. Und vor allem dessen Selbstdarstellung, dessen soziale Position ist es, die uns treibt, die uns umtreibt. Das heißt, in einer modernen Gesellschaft ist die Würde des Menschen und die soziale Position auf Gedeih und Verderb abhängig von jenen materiellen Freiheiten, die wir kommunikativ in der für uns relevanten sozialen Struktur verwenden können, um eine Identität oder auch eine Authentizität herzustellen. Und wenn man das verstanden hat, wird einem auch klar, dass der Begriff der Gier eigentlich fehl am Platze ist. Also wenn ich jemand bin, der beispielsweise jetzt ein bestimmtes Smartphone hat und das ist so ein Standardmodell, das vielleicht eingedenk gewisser Abweichungen eigentlich alle haben. Und ich fühle mich eigentlich anschlussfähig an die vorherrschenden Kommunikationsstrukturen. Plötzlich kommt jemand und hat so ein ganz neues Gerät. Also das ist so Gold mit einem Goldrahmen eingefasst und da sind so drei Smaragde drauf, die kann man auch als Schalter noch benutzen. Das Erste, was ich mache, ist, ich lache mich kaputt über den und sage, was ist das denn für ein Lackaffe? Plötzlich bin ich in der Eisenbahn im Großraumwagen und sehe Trauben von Fahrgästen, die dieses Gerät verwenden. Ich werde nachdenklich. Ein Vierteljahr später befinde ich mich an irgendeinem öffentlichen Platz und ich bin der letzte Mensch, der das noch nicht hat. In so einer Situation konsumiere ich nicht, um glücklich zu sein, sondern um das Unglück zu vermeiden, das mir dann droht, wenn ich nicht anschlussfähig werde an die Kommunikation von materieller Freiheit, die all die anderen schon haben. Diese Dynamik ist es. Es ist aber nicht nur die Symbolik, das sind die extrovertierten, die kommunikativen Konsumfunktionen, sondern auch die Emotionalität, das sind die introvertierten, auf emotionale Steigerung sozusagen abstellenden Funktionen. Das jetzt auseinander zu dröseln, würde zu viel Zeit kosten. Ich will gleich sagen, ich meine, es gibt kein Patentrezept, das in irgendeiner Form einzudämmen, wenn man keinen Zwang ausüben will. Außer wir schaffen es, kleine soziale Inseln zu bilden. Kreise, Netzwerke, Institutionen, in denen eine kleine Menge von Menschen anfängt, eine andere, eine reduzierte Form der Selbstdarstellung zu kultivieren, zu stabilisieren. Wenn ich mich in einem Freundeskreis bewege, wo Leute sagen, ich fliege nicht mit dem Flugzeug in Urlaub, ja, oder ich kann sogar ohne Handy leben, kann man es vielleicht schaffen, solche neuen auf Reduktion gemünzten Routinen zu stabilisieren. Das wäre ein möglicher Ausweg, aber der ist mühsam. Der andere Ausweg, ich sagte es bereits, ist halt der Kollaps. Dann wird das so teuer, dass wir uns das nicht leisten können. Gut, dann war von der Zeitskala die Rede, also wie lange es bis zum Chaos braucht. Ich glaube nicht an das Chaos. Alle Prognosen, als in Griechenland das Verhängnis sein Lauf nahm, gingen dahin, da gibt es einen Bürgerkrieg, da werden Faschisten und andere Extremisten plötzlich die Straßen beherrschen. Ein Stück weit ist Letzteres leider, zumindest in der ersten Wahl, nach dem großen Schock eingetreten. Aber inzwischen ist etwas Ruhe eingekehrt. Es gibt Streiks, es gibt viel Unmut, das ist mehr als verständlich. Und ich glaube, dass wir eine Chance haben, diesen Übergang nicht als Chaos zu erleben, sondern als etwas sehr Heilsames, wenn wir rechtzeitig üben. Wenn wir rechtzeitig, weil wir wissen, dass wir den Tanker nicht zum Bremsen und Umkehren bringen, wenn wir rechtzeitig viele kleine dezentrale Rettungsinseln aufbauen. Da bin ich fast schon wieder bei dem, was ich gerade sagte. Ja? Also resiliente Strukturen, Handlungen einüben, die dann helfen, wenn alles andere nicht mehr hilft. Wenn wir ohne Auto plötzlich, ohne Flugzeug, ohne die Menge an Elektrizität oder ohne die billige Elektrizität plötzlich dastehen. Deswegen gehe ich nicht von Katastrophen oder von Chaos aus. Kollaps, Krise, Zuspitzung sind Substantive, die ich gerne verwende. Aber sie sind eben nicht das Böse, sondern sie sind, ich sage mal so, eine Triebfeder, die uns nahelegt, dass wir jetzt endlich reagieren müssen. Der Preis des Rohöls steigt nicht von heute auf morgen auf $200. Das ist ein langsamer Prozess, der uns die Chance gibt, abzurüsten, die Dinge über Bord zu werfen, die sowieso ressourcenschwer sind, die uns geldabhängig haben werden lassen und die vielleicht gar nicht so glückstiftend sind. Wir haben dann die Freiheit zu sagen, ob es besser ist, weniger Auto zu fahren oder weniger zu fliegen oder mit weniger Quadratmeter Wohnfläche auszukommen, weil der Gaspreis für die Heizung ja auch an den Rohölpreis gekoppelt ist, ob wir das wollen oder nicht. Okay. Und diese Freiheiten sind sehr wohl da. Dasselbe gilt auch für die Gefahr der Finanzkrise. Wir haben jetzt schon Möglichkeiten zu reagieren und müssen nicht erst warten, bis es also eskaliert. Deswegen stehe ich ja hier. Das ist das Einzige, was man tun kann. Also quasi Anregungen zu geben oder einen Horizont, vielleicht sogar mit wissenschaftlichem Anspruch, das müssen Sie beurteilen, ob das gelungen ist, in der Kürze der Zeit. Also so einen Horizont zu schaffen, vor dem es leichter wird, über solche Dinge nachzudenken. So, dann die Energiewende. Also das Problem der Energiewende ist nicht, dass es eine Merkel, eine BUND und eine grünen Energiewende gibt. Das, was in Deutschland unter dem Begriff Energiewende firmiert, ist letzten Endes immer nur ein Amoklauf gegen die Natur. Und die Umweltschutzverbände haben sich da bislang nicht mit Ruhm bekleckert. Wir haben in Oldenburg, da wo ich herkomme, gerade den Kasus, dass ein Landschaftsschutzgebiet aufgelöst wird, um dort 150 Meter große Windkraftanlagen hinzubauen. Alle Gutachten aus dem Bereich der Biologie sagen, es ist Wahnsinn. Aber es wird durchgepeitscht und die Naturschutzverbände tun nichts dagegen. Die Energiewende hat das Problem, dass wir nicht über Einsparung reden. Wir reden nicht über Verkehr. Wir reden nicht über die Energie, die in den Produkten steckt. Wir reden nicht über die Wärmeenergie in den Häusern, weil dafür haben wir ja gar keine Konzepte, zumindest keine, die zu tun haben mit dem erneuerbaren Energiegesetz. Und wir reden nicht über Ernährung. Ernährung ist so wahnsinnig energieintensiv. Wenn der BUND was Gutes tun wollte, dann reicht es nicht aus zu sagen, wir brauchen Biogasanlagen, die sich nur füttern lassen über die hofeigenen Substrate. Ja, sondern dann muss man generell wegkommen davon, nur einfach zusätzliche Energie zu produzieren. Wir brauchen überhaupt eine Reduktion. Sie haben immerhin gesagt, Sie könnten sich vorstellen, dass eine Reduktion der Energieverbräuche auf 50% sinnvoll wäre. Da bin ich ganz bei Ihnen, aber was ich auch erwarte von den Naturschutzverbänden ist, sie müssen ein striktes Landschafts- und Bodenmoratorium verlangen. Es darf überhaupt keine Anlage zur Nutzung von Energie, egal ob ein Kraftwerk oder eine Windmühle oder eine Photovoltaik-Freiflächenanlage, darf mehr in unversiegelten Raum hineingebaut werden. Wer diese Energieträger weiter nutzen will, soll gefälligst Autobahnen stilllegen, Flughäfen stilllegen, Parkplätze stilllegen, Industriebrachen nutzen oder gegebenenfalls die Hausdächer. Wenn der BUND das fordert, dann bin ich bei Ihnen. Ich mag den BUND, der ist großartig. Aber was Energiewende bedeutet unter dem Aspekt von Postwachstumsökonomie, ist dann noch so ein kleines bisschen, ich sag mal, verbesserungsfähig.
Ein kleiner Blick ins nächste Semester hinein. Wir werden vermutlich im nächsten Semester Dr. Georg Pieper haben unter den Vortragenden. Einigen hier bekannt als Katastrophenpsychologe, Interventionspsychologe. Der hat nämlich im Augenblick eine Griechenland-Erfahrung, Sie haben vielleicht davon gelesen, wo er Psychologinnen und Psychologen fortbildet, um mit den wirklich katastrophalen sozialen Zuständen in Griechenland überhaupt umgehen zu können. Jetzt habe ich in der letzten Reihe den Kollegen. Meine Damen und Herren, ich habe 15, 20 Wortmeldungen und Herr Pech muss um 8 Uhr hier den Raum verlassen. Bitte fassen Sie sich sehr kurz. Bitte.
Der Zusammenhang zwischen Ordnungssystem, der Stabilität von Ordnung und dem Nutzen der Akteure, die die Ordnung bewirken können. Ich finde es sehr bezeichnend, dass in der Alltagssprache das Wort Nutzen oder nützlich eigentlich gar nicht existiert. Wer in der Werbung von Nutzen spricht, der weiß warum. Menschen scheinen kaum mehr in der Lage zu sein, diesen Unterschied zu erkennen, dass nicht alles, was möglich ist, auch nützlich ist. Damit treffen sie auch eine Aussage über Ordnung oder Stabilität und den Nutzen ihrer eigenen Handlungen überhaupt zu definieren. Nur ein Hinweis, ja, 15 Sekunden, diese Gefährdung, in die sich die Menschen begeben, wenn sie Ordnungssysteme versuchen zu stabilisieren, ohne eigentlich sie definieren zu können aufgrund der Ebene des Nutzens, hat den Aspekt, dass es weiterhin, das sagt der Grönemeyer, auch eine gewisse Unkontrollierbarkeit des Lebens weiterhin existiert. Und den Begriff der Daseinsmächtigkeit gibt es auch einen Begriff der Daseinsohnmächtigkeit, den man nicht eliminieren kann. Und die Flucht in den Konsum scheint das wahrscheinlich kompensieren zu wollen.
Wo siedeln Sie in dem neuen Modell, in dem Postwachstumsökonomie-Modell die soziale Arbeit, Beziehungsdienstleistung an, die ja heute auch zu einem großen Teil in dem monetären Bereich stattfindet, über die Arbeitsteilung spezialisiert finanziert werden kann. Soll die ganz in den kommerzialisierten Bereich gehen oder bleibt auch genug Finanzierung, öffentliche Finanzierung für diese spezialisierten Leistungen?
Bitteschön.
Ja, mein Name ist Anne Archinal. Und meine Frage wäre, ich lese immer auf Ihren Folien Regionalwährung und ich lese auch Komplementärwährung. Halten Sie das für einen guten Start, um solche kleinen oder regionalen Wirtschaftskreisläufe zu initiieren und auch Wirtschaft zu stabilisieren?
Ich wollte noch ganz kurz auf die Vulnerabilität hinaus, weil Sie die teilweise mit Angreifbarkeit übersetzt haben und ich dann nur nachfragen wollte, also Sie wollen aber nicht suggerieren, dass es Angreifer gibt, die das sozusagen bewusst tun, vermute ich, sondern eher sozusagen diese Verletzbarkeit, dass man halt wirklich aufgrund von Prozessen, die entstehen, verletzbar ist, vermute ich, also sonst als Nachfrage da nochmal, weil dieser Sicherheitsdiskurs ja nun auch immer geführt wird und ich das sonst wichtig fände, das irgendwie hervorzuheben, dass man da keine Ängste vor anderen schürt. Der zweite Teil meiner Frage bezieht sich auf das, was Sie eben dargelegt haben, auf diese Identitätsfragen. Und zwar finde ich es schon sehr signifikant, dass in unserer Gesellschaft die Identität so stark festgemacht wird an zum einen der Arbeit hier. Die 40 Stunden stehen da immer noch so schön dran, dass Menschen die verlieren, wenn sie weniger arbeiten und auch anscheinend am Konsum, wie die erste Rednerin hier auch stark festgestellt hat. Und wollte nachfragen, ob Sie das so sehen, dass da diese Wachstumsideologie dahinter steckt oder ob es auch einfach diese generelle Fortschritts- und Entwicklungsgläubigkeit, dass man immer weitere Schritte nach vorne gehen muss, dahinter steckt oder noch ganz andere Gründe.
Eieiei. Das war nicht wenig. Das zum Thema Nutzen. Also natürlich kann man das als Beobachter leicht konstatieren, dass Menschen irgendwelche Dinge kaufen oder nutzen und gar nicht in der Lage sind, irgendwie diesen Nutzen zu beschreiben oder sicher zu sein, dass Dinge auch nützlich sind. Ich denke mal, im Bereich des Konsums spielt schlicht und ergreifend die Deutung, die Interpretation und vor allem die soziale Beziehung einfach eine Rolle. Die Art, wie Sinnzuweisungen entstehen, indem plötzlich ein Smartphone für etwas gehalten wird, was wirklich einem Menschen nützlich sein könnte, das ist ja kein Vorgang, der irgendwie eine Objektivierung in sich trägt, sondern das ist schlicht und ergreifend die geteilte Sinnzuweisung in einem Kollektiv, also allein der Umstand, dass um mich herum Menschen permanent sich solcher Geräte bemächtigen, löst etwas bei mir aus. Bringt mich in die Situation als soziales Wesen, allein um der Anschlussfähigkeit willen, auch über solche Möglichkeiten nachzudenken. Selbst Geschmack sowohl, also beim Essen, als auch was im Hinblick darauf, was eine geeignete Kleidung ist. Das sind lauter Dinge, die einerseits nicht loszulösen sind von der Kategorie des Nutzens. Klar kaufe ich dieses Jackett, weil es offenbar einen Nutzen hat. Andererseits ist die Art, wie dieser Nutzen von mir wahrgenommen wird, nichts anderes als das Resultat erstens von Interpretation, die zweitens sich wiederum speist aus geteilten Sinnzusammenhängen, die im Kollektiv irgendwie kultiviert werden. Also ich kann Ihnen da nur zustimmen, aber umgekehrt kann ich auch nicht sagen, dass es das andere gibt. Eine Welt, in der wir so etwas objektivieren könnten, wo wir eine Notbremse ziehen könnten, wo jemand daherkommt und sagt, Leute, ich werde euch erklären, was ihr tun müsst, um irgendwie glücklich zu sein. Was ich hier heute gemacht habe, war etwas anderes. Ich habe nicht gesagt, wie man glücklich wird. Ich habe gesagt, wie man unglücklich wird. Und das ist der Trick des Advocatus Diaboli, der einfach sagt, ich kann euch nur sagen, was ihr tun müsst, um das Unglück zu vermeiden. Was dann aber übrig bleibt an Optionen, die euch vielleicht glücklich machen können, bleibt leider nach wie vor eure Interpretation und bleibt leider das Resultierende sozusagen aus dem Interaktionsbereich in sozialen Systemen. Aber mir hat das grundsätzlich aus der Seele gesprochen, was Sie gerade gesagt haben. Dann die soziale Arbeit. Also natürlich bleiben auch Dienstleistungen, bleiben soziale Dienste unter Umständen Teil eines kommerzialisierten Bereichs. Wenn ich von Industrie rede als Ökonom, meine ich grundsätzlich jede Art der geldbasierten Arbeitsteilung. Da ist der Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin, der Friseur und der Mensch, der am Fließband steht oder Webdesign macht, gleichermaßen drin. Das ist das eine. Das andere ist, ob denn der Staat da noch genug Geld hat. Schauen Sie, wenn wir die Wirtschaft, die kommerzialisierte Wirtschaft, um die Hälfte reduzieren, dann würde Pi mal Daumen die Basis, die der Fiskus noch hat, also die Steuerbasis, natürlich auch halbiert sein. Aber wenn der Fiskus gefragt ist, in einer Postwachstumsökonomie klarzukommen, ist das Erste, was er tun muss, das Streichen aller schädlichen Subventionen. Wenn er das täte, würde er automatisch auch noch als Nebeneffekt den größten Wachstumsbeschleuniger aus der Welt packen. Weil nicht nur erst Rettungsschirme und solche Geschichten, sondern schon vorher die ganze EU Subventionitis war nie etwas anderes als der Versuch, eine Wachstumsmaschine am Laufen zu halten, die von alleine schon lange nicht mehr die Dynamik gehabt hätte. Und wenn wir diese ganzen absurden Subventionen im Energiebereich, im Verkehrsbereich, im Baubereich, im Produktionsbereich, in vielen, vielen anderen Bereichen, ja, wegließen, bliebe auch bei einer halbierten Steuerbasis genug übrig, um drei Bereiche, die mir heilig sind, um die zu schonen. Bildung, Gesundheit und das Soziale. Das als Antwort. Dann die Regios, aber selbstverständlich. Ohne Regionalwährung kann ich mir eine Postwachstumsökonomie nicht vorstellen, weil dieses dritte Aggregat zwischen den globalisierten Wertschöpfungsketten und der urbanen Subsistenz, so wie ich sie hier so ein bisschen holzschnittartig heute nur ausführen konnte, dieser dritte Bereich kann elementar wertvoll sein zur Stabilisierung. Und der braucht ein Geldsystem, der braucht vor allem auch ein deglobalisiertes, also geografisch einhegendes Zeichensystem. Und dafür sind Regionalwährungen sehr, sehr brauchbar. Außerdem, das habe ich heute aus Zeitgründen weggelassen, wäre eine Regionalwährung, die keinen Zins hätte, auch wiederum ein Stabilisator, weil der Zins ein Wachstumstreiber ist, genau wie die Rendite des Kapitals. Das sind beides Verwertungsmöglichkeiten, die zu Verwertungszwängen werden und damit eben auch Wachstumszwänge generieren. Das müsste ich ein bisschen länger erklären. Aber es geht um zweierlei. Es geht einmal um die Regionalisierung und es geht auch um ein anderes Geld, schlicht und ergreifend. Dann Vulnerabilität. Sie, genau, diese Klarstellung, die Sie so ein bisschen jetzt herbeiführen wollen, also die ist ganz wichtig. Ich meine nicht angreifbar im Sinne davon, dass wir uns quasi doch wieder in zwischenmenschliche Konflikte hineinbegeben. Ich rede von einer Systemeigenschaft. Ja, das, also eine Instabilität eines Versorgungssystems, das ist es, was ich meinte, als ich von Vulnerabilität sprach. Das haben Sie auch gemutmaßt. Und dann haben Sie gefragt, ob es eine Wachstumsideologie sei, die immer noch Triebfeder ist dafür, dass es kein Genug gibt oder ob dahinter etwas anderes steckt, nämlich vielleicht ein Fortschrittsglaube. Das kann man nicht trennen. Es gibt keinen Fortschritt ohne Wachstum. Davon bin ich fest überzeugt. Also die Fortschrittsorientierung des modernen Zeitalters ist nie etwas anderes gewesen als Steigerungslogik. Das heißt, die Innovation ist letzten Endes untrennbar mit Fortschritt, mit Wachstum und mit Steigerung verbunden. Fortschritt heißt immer ein Mehr an Freiheit, ein Mehr an Optionen, ein Mehr an Handlungsradius. Und das kann man nie dematerialisieren. Das läuft immer hinaus, auch auf eine Mehrung jener materiellen Artefakte, die das Resultat des Wirtschaftens sind. Und das Wachstumsproblem ist nur eine kleine Spielart, sozusagen der Fortschrittsorientierung. Sie haben mich also entlarvt. Ich bin nicht einfach nur ein Wachstumskritiker. Ich bin mit Sicherheit auch jemand, der Fortschritt als eine Kategorie kritisiert. Es gibt viele Dinge, die ehemals fortschrittlich waren, die heute als rückständig gelten und deren Reaktivierung uns gut täte. Allein der ökologische Landbau, allein die Sparsamkeit, allein viele andere Dinge, auch sogenannte mittlere, konviviale Technologien, die keine Gefahren in sich bergen und doch eine Zivilisation im modernen Sinne möglich machen, sind Beispiele dafür, das zu reaktivieren, was wir heute nicht mehr als fortschrittlich empfinden. Aber keine Angst, ich will nicht zurück ins Mittelalter.
Meine Damen und Herren, ich bitte Sie um einen Beifall für Herrn Pech.